Hallo und herzlich willkommen zu Schreibtischblick 139, der Schreibtischblick, der Verlagspodcast von Frosted Games. Ich bin der Ben, Geschäftsführer von Frosted Games.
Und ich bin Hesi aus dem Marketing.
Heute mit diesen Themen.
Los geht's wie üblich mit den News mit Ben, den aktuellen Neuigkeiten aus unserem Verlag.
Ja, und dabei wird es natürlich um die Bekanntgabe der Nominierungen der Spiel des Jahres Jury gehen.
Und dann führen wir, was ganz Spannendes, ein neues Segment ein, nämlich Ben und Hesi spielen. Seid gespannt.
Und danach gibt es noch ein Gespräch mit Melanie Riese über 3D-Render für Brettspiele.
Viel Spaß beim Hören.
Ja, Mensch, es sind schon wieder 2 Wochen vergangen, Hesi. Irgendwie, was macht diese Zeit? Und was passiert da eigentlich alles zwischendrin, sag mal?
Ja, viele, viele Sachen, viele erfreuliche Dinge auf jeden Fall. als erstes kann ich schon mal sagen, wir haben etwas bekommen, was ein kleines Wunder ist, weil es immer ein leicht verschollener Sohn von uns ist. Nämlich, haben tatsächlich jetzt ein Mass-Production-Copy von Hoplomachus Victorum bekommen. Und der Corby hat das auch schon ausgepackt, hat dazu ein Video gemacht. Das ist entweder jetzt schon online oder in den nächsten Tagen online. Da könnt ihr sehen, wie dieses Spiel tatsächlich in echt aussieht. Und ja, es existiert.
Tatsächlich, ja, es existiert. Doppelpunkt, haben wir auch ein Problem dabei. Ich wollte eigentlich mich hier hinsetzen und wollte sagen, das ist die offizielle Aussage von Chip Theory Games. Wir warten aber immer noch auf die offizielle Aussage von Chip Theory Games, wie das Problem gelöst wird. Und das Problem betrifft uns, ich sag, also uns als Frosted Games direkt erstmal nur sekundär. Also es führt trotzdem zu einer Verzögerung. Nämlich, als wir das MPC bekommen haben, haben wir uns gefragt, da fehlt aber was. Also wir haben ja nicht nur Hoplomachus Victorum, dieses Grundspiel, bestellt, sondern ganz viele andere Sachen dazu. Und wir haben nur so 1,5 Sachen davon bekommen und die anderen Sachen waren verschollen. Und dann habe ich nachgefragt, wo sind denn diese anderen Sachen, die wir alle bestellt haben? Und dann war so dieses große, welche anderen Sachen? Und dann sagt man, die aus diesem Bestellzettel. Ja. Die sind, also die existieren nicht. Also das ist nicht so schlimm. Die sind nämlich schnell produziert. Und einige davon sind auch sprachneutral. Es sind also noch welche auf Lager, die wir dann auch bekommen können. Aber nicht in ausreichender Stückzahl. Das heißt, da muss auf alle Fälle was nachproduziert werden. Und wir fragen uns natürlich trotzdem, wo das Zeug ist, weil wir als Frosted Games haben ja noch nicht unsere Vorbestellaktion, wir haben nur die Vorbestellaktion für das Grundspiel gemacht, aber nicht für die ganzen Erweiterungen. Die hat aber Chip Theory Games auf deutsche Sprache mit uns zusammen, also wir haben gesagt, wir committen uns dazu, das zu machen, haben wir auch, die ganzen Erweiterungen. Und diese ganzen Erweiterungen, die haben wir abgegeben, sind fertig, das haben wir alles gemacht, letztes Jahr im Oktober, ne, das kennt ihr alles schon, die ganze Story. Das ist abgegeben, das haben wir geproved, da haben wir E-Proofs für gesehen, die haben wir freigegeben. Und was dann passiert, das wissen wir halt einfach nicht. Also das ist ein skurriler Fall. Also das, wie gesagt, wir haben ja immer gesagt, wir warten jetzt auf das MPC und wir haben halt nur von einer Sache ein MPC bekommen. Und für die anderen Sachen ist so die große Frage, wo ist das Zeugs? Und da brauchen wir noch eine Lösung. Wir brauchen primär eine Lösung. Also wir wissen, dass es nicht existiert. Wir wissen noch nicht, wie lange es dauert, bis es sich materialisiert. Und das ist ein bisschen weird, kann man nicht anders sagen. Und auch CDG weiß nicht, warum das so ist. Wir sind also noch am Forschen. Das ist aber, wie gesagt, in Anführungsstrichen nur halb so schlimm. Wir werden jetzt Hoplomachus an Bord bringen. Das Einzige, was für euch jetzt als diese Zuhörer relevant ist, ist, dass wir die Erweiterungen, die Erweiterungs-VBA machen, sobald wir jetzt diese Deadline oder diese Timeline, sollte ich sagen, ja, eingeloggt haben, wann wir wissen, dass die kommen. Es sollte sich nur um wenige Wochen handeln, dass das Zeug produziert ist tatsächlich. Also es dauert jetzt nicht wieder Monate um Monate, bis das fertig ist. Das haben wir schon gesagt bekommen. Aber trotzdem wollen wir natürlich wissen, was jetzt hier Phase ist. Und ihr wollt es natürlich auch wissen. Aber ihr bekommt euer Zeug. Also das Zeug kommt jetzt ganz ganz normal an, wird aufs Schiff geladen und kommt zu uns hergetöckert. Wir haben das Glück, dass wir die VBA ja für die Erweiterungssachen noch nicht gemacht haben, weil wir ja gesagt haben, wie alles im letzten Jahr, dass wir jetzt immer erst wirklich absolute Bestätigung haben wollen. Und ihr seht, wie ernst ich diese Aussage genommen habe. Hat sich jetzt belohnt gemacht. Aber das war mir ja ganz wichtig, dass wir euch da ja einfach eine bessere Informationslage geben können. Und wir wirklich nur extrem, also nicht nur auf die, nicht uns auf die Industriestandards sozusagen berufen. Das, wie gesagt, das funktioniert 95% der Fälle und 5% der Fälle nicht. Aber ich habe jetzt gesagt, auch für die anderen 5% und für die Häufungen, ohne dass ich was Belastbares in der Hand halte, ganz wortwörtlich in diesem Fall. Ist auch ein schweres Paket, ne?
Das ist unfassbar also, schwer.
Markus, wiegt auch was. Gibt's keine VBA. Und ja, wie gesagt, das hat sich jetzt belohnt gemacht für mich. Bin ganz froh. Also ich bin nicht froh, dass das Zeug nicht da ist, aber ich bin froh, dass der Teil wenigstens funktioniert.
Ja, aber apropos VBA, ich kann schon mal berichten, dass dafür jetzt aber auch sehr, sehr bald eine neue VBA bei uns kommt, also eine Vorbestellaktion. Und zwar für Tiernanog. Die startet am nächsten Dienstag, wenn ihr das jetzt hört, das ist der 26.05. und geht, also die Vorbestellaktion geht bis zum 22.06. Wenn ihr wieder die Videopremiere sehen wollt, da gibt es dann ein Vorstellungsvideo mit Corby, der stellt euch das Spiel so ein bisschen vor. Und es gibt noch so ein Let's Play, was aus dem Stream von den Frosted Days noch ist. Und Corby hat aber auch noch mal ein Solo-Let's Play aufgenommen. Also da könnt ihr euch wieder drauf freuen. Ich weiß noch nicht, wie sehr er diesmal versagt hat. Aber das wäre so ein Running Gag. Vincent hat gesagt, eigentlich sollten wir die Solo-Let's Plays von Corby umbenennen in Lernt aus meinen Fehlern. Das hat er beim letzten Solo-Let's Play tatsächlich schon gemacht. Naja, da kann man gespannt sein, was man jetzt wieder von Corbys Fehlern lernen kann. Das alles werdet ihr in dieser Vorbestellphase quasi von Corby und von uns sehen. Und das beginnt halt wie immer da an dem Dienstag, 26.05. um 18 Uhr mit einer Videopremiere. Da ist dann auch wer von uns live im Chat und wir können über das Spiel reden, ihr könnt ein paar Fragen stellen, wir versuchen die direkt live zu beantworten. Bei dem Spiel wird es so sein, es gibt eine Promo und wenn ihr das Spiel während dieser Vorbestellaktion bestellt, dann bekommt ihr die Promo kostenlos dazu und das Spiel ist auch noch versandkostenfrei. Also vor dem 22.06. bestellen lohnt sich in diesem Fall auch mal wieder besonders.
Und schau ich das an? Weil zwei Sachen, das war ja so, ich sag mal, kleiner Überraschungshit auf alle Fälle bei den Frosted Days. Das hat ja auch Basti und Ben richtig gut gefallen, um es mal ganz vorsichtig zu sagen.
Ja.
Weil es eine echte Überraschung war. Auch hier, das Spiel haben wir mittlerweile einen NPC vor uns liegen. Das heißt, wir spielen das auch mit dem finalen Spiel. Und wir haben auch da schon Ankunftsdatum mit dem Schiff, 25.06. Also wir reden hier wieder von einer ganz kurzen Aktion. Das heißt, wenn die VBA diesmal bis zum 22.06. geht, dann endet die quasi und dann ist das Spiel da. Das ist doch auch mal was.
Das heißt, ihr könnt das Spiel bestellen und habt das einfach ganz, ganz kurze Zeit später, wenn alles richtig läuft, schon direkt in den Händen.
Wollen wir noch ganz kurz sagen, was es ist? Also Tiernanog, wenn ihr nicht drauf geguckt habt, ich mache nur mal einen ganz, ganz kurzen Abriss. Ist ein Drafting-Spiel, das heißt, es gibt Karten, die wollt ihr bekommen, die liegen in einem Gitternetz aus. Wenn wir es mal unthematisch machen, wenn wir es thematisch machen, dann reist ihr in die keltische Anderswelt und bereist da Orte mit eurem Geschichtenerzähler. Wenn man es mechanisch macht, ist dann setzt ihr da quasi
ein Raster
und setzt da ein, aber immer zwischen Karten und hat dann später eine Phase, in der ihr die Karten dort nehmt. Hoffentlich, wenn sie dann noch da liegen. Denn das Einsetzen und das Wegnehmen sind unterschiedlich. Ne? Einmal ist im Uhrzeigersinn, das andere ist gegen den Uhrzeigersinn. Und dann nehmt ihr Karten auf die Hand und spielt sie dann in euer Gitternetz aus. Und da müsst ihr natürlich in unterschiedlichen Reihen unterschiedliche Bedingungen erfüllen. Und das Coole dabei ist tatsächlich, dass ihr am Anfang fünf Karten auf der Hand habt. Das heißt, ihr nehmt dann eine auf die Hand und legt die ab und habt immer, also ihr müsst nicht die Karte, das ist dieses Coole an diesem Drafting-Spiel, ihr müsst nicht die Karte ausspielen, die ihr gedraftet habt. Aber im Laufe des Spiels habt ihr immer weniger Karten auf der Hand, weil ihr am Ende einer Runde immer eine Karte abwerfen müsst. So spitzt sich sozusagen diese Drafting-Entscheidung gegen Ende des Spiels zu. Und ihr habt weniger Auswahl. Das ist ein richtig cooler Spannungsbogen. Und für so ein Spiel hochgradig ungewöhnlich, finde ich. Niveau würde ich sagen, Kenner.
Ja.
Plus, so ja. In die Richtung.
Mittleres Kennerniveau.
Mittleres Kennerspiel, genau.
Würde ich sagen. Und ich glaube, das ist auch genau das, was wir hinten auf der Schachtel geschrieben haben.
Und also kann ich wirklich, wenn ihr Bock habt auf ungewöhnliche Drafting-Spiele und, das hatten wir ja schon mal in einem Schreibtischblick gesagt, wenn ihr gerne Solo-Drafting-Spiele spielt und euch fragt, Mensch, da gibt's doch eigentlich gar nichts, da gibt's doch bloß Paper Tales, jetzt gibt's da auch noch Tyrannoc und das werdet ihr sehen. Und es ist auch ein Drafting-Spiel, was zu zweit exzellent funktioniert. Und damit teilt es sich so ein Spot mit Seven Wonders Duel, was ja auch logischerweise zu zweit sehr gut funktioniert. Und auf eine andere, aber vielleicht ähnliche Art und Weise. Naja, nicht ganz ähnlich, weil man nicht vorreserviert. Aber die, wie das über das Gitternetz gelöst ist, das ist ein bisschen ähnlich.
Ja. Ich finde bei dem Spiel, was du jetzt noch gar nicht erwähnt hast, warum man die Karten überhaupt draftet, finde ich bei dem Spiel auch noch mal eine total spannende Komponente. Und zwar dieses eigene Raster, was man vor sich liegen hat, was am Ende in der Regel aus 3x5 Karten besteht. Da gibt es halt Siegpunktbedingungen, die in jeder Reihe unterschiedlich sind. Und das wird über drei Karten gelöst, die man in diese drei Zeilen legt. Und jedes Spiel gibt es da andere Bedingungen, die sich auch untereinander so ein bisschen beeinflussen. Und wie man dann welche Karten bei sich hinlegt, also die Karten haben alle unterschiedliche Farben und Zahlenwerte, ist immer so ein bisschen so ein kleines Logikrätsel, finde ich. Also es hat sowas von so einem Logikrätsel, wo ich dann denke, ah, ich will möglichst viele unterschiedliche in der Reihe haben, aber gleiche Farben in diesen Spalten, will aber, dass rechts die Zahlen höher sind als links. Und je nachdem, wie die Kartenkombinationen da sind, ist das immer unterschiedlich knifflig. Und das macht mir bei dem Spiel auch total viel Spaß.
Ja, aber absolut. Also und sogar mir. Und ich bin eigentlich für solches ein Spiel nicht zu haben. Deswegen
bei Teilen, wo ich es machen wollte.
Ja, genau. Ja, dann können wir noch was berichten, nämlich, dass unser neuer Micha, wenn man das so sagen möchte, den ihr letztes Mal ja gehört habt, der ist im Place in Frankfurt. Das ist
wird sein. Wir reden jetzt über Vergangenheit und Zukunft gleichzeitig.
Vergangenheit und Zukunft. Oh. Nämlich, war am 21.05. und wird sein am 28.05. im Place in Frankfurt. Das ist übrigens da, wo die SDJ-Nominierungen bekannt gegeben wurden. Und da könnt ihr Rippers spielen und natürlich ganz andere viele tolle Spiele von uns. Und den Micha kennenlernen. Gibt's mehrere Tische. Also wenn ihr rund um Ulm herum oder so ähnlich. Frankfurt seid, aber diesmal, dann könnt ihr unsere Spiele spielen. Also schaut da gerne vorbei und zockt mit Micha.
Genau. Also ich kann schon mal sagen, er hat mindestens Rebirth, Astronauts, Paper Tales, One Hit Heroes dabei. Vielleicht hat er aber auch noch mehr im Kasten. Das wusste er noch nicht genau. Aber diese Spiele mindestens.
Wir haben am Montag ja erst Astronauts mit ihm gespielt nochmal, wo wir ganz hervorragend gegen den Architekt 0815 verloren haben. Aber
sehr wirklich, schön.
Also hart, also richtig, richtig heftig.
Sehr, sehr gut. Ja, genau. Wenn ihr dazu Infos haben wollt, guckt mal auf dem Instagram-Account von dem Place Frankfurt oder auch auf unserem Instagram-Account in unseren Stories ist das auch gerepostet alles. Genau.
Und dann?
Zur kurzen Vergangenheit und zur Zukunft, dann haben wir noch was in der Zukunft liegt. Nämlich eine Reise, die Ben und Corby antreten werden. Wo geht's denn hin für euch?
Ja, das ist unser erster Roadtrip, Corby und ich. Also ich habe ja schon viele Roadtrips mit unterschiedlichen Leuten. Also ich bin mit Rosa unterwegs gewesen, ich war mit Jens schon unterwegs, jetzt wird Corby unterwegs, das wird sehr spannend. Wir gehen auf die UK Games Expo. Das ist tatsächlich mein und sein erster Besuch auf der UK Games Expo. Es ist sogar skurrilerweise mein erster Besuch in England, was mega weird ist, weil ich versuche damit mit meiner Frau seit 10 Jahren hinzugehen. Und ich habe leider keinen Urlaub hinterher. Also ich muss weiter an Captain's Chair sitzen, damit das rund fertig wird. Deswegen, und Rebirth wird leider nicht besser gerade. Also auch da steckt viel Arbeit noch drin. Ja, aber nächsten Freitag bis Sonntag sind wir auf der UK Games Expo. Also hab schon gehört, dass da Leute sind, die da auch unterwegs sind. Shoutout an Sven Siemen. Mit dem werde ich mich mal auf ein Pint of Beer hinsetzen, gehe ich davon aus. Ja, und das scout mir ein paar coole Spiele. Also ich habe 2 ganz heiße Termine dort, auf die ich mich persönlich freue, wo ich euch hoffentlich geile Titel eintüte, auf die ihr euch dann 27 freuen könnt. Wie gesagt, einer davon ist richtig heiß. Und wenn das klappt, da freue ich mich mega drauf. Ja, und schauen wir mal, wie das wird. Ich bin mega gespannt.
Ja, sehr, sehr cool. Da wollen wir auf jeden Fall einen Erfahrungsbericht von haben.
Aber selbstverständlich.
Und ich werde Corby auf jeden Fall auch anhauen, dass er ausreichend Fotos dafür macht für unseren Discord.
So. Sehr gut.
Ja, sehr, sehr gut. Ansonsten ist, weiß ich nicht, ist sonst noch irgendwas Wichtiges passiert diese Woche?
Praktisch gar nichts.
Ja. Dann, bis zum nächsten Mal. Eine Sache haben wir noch. Es wurden natürlich diese Woche die Nominierungen der Spiel des Jahres Jury bekannt gegeben. Und ich vermute, dass ihr alle das schon gehört habt, aber wir freuen uns, weil einer unserer Titel da auch drauf genannt wurde. Aber wir können ja einmal kurz nochmal der Vollständigkeit halber einmal sagen, was alles nominiert oder was alles auf die Longlist und Shortlist gekommen ist. Genau, bei dem Spiel des Jahres sind es Hot Streak, Meister Makatsu, Take Time, Turiki, Toy Battle, Wilmots Warehouse, Morty's Horty Magic Shop, Cozy Stickball nach Morty's Horty ist auch ein bisschen durcheinander.
Ja.
Und Dito. Von den Spielen, was hast du alles gespielt?
1, 2, 3, 4 Stück davon.
Oh, tatsächlich.
Und kann ich hier zumindest sagen, keins davon habe ich abgelehnt. Das ist kann ich bei den anderen Listen nicht sagen.
Ja. Ich hab mich ja tatsächlich, als ich im Vorfeld von Dito gehört habe, war ich total verwirrt, weil ich davon noch nie gehört habe. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass es das englische Spiel Jinxo ist. Und das habe ich tatsächlich auf der letzten BerlinCon gespielt. Allgemein, wenn ich so gucke, ich habe, glaube ich, 1, 2, 3, 4, ich glaube 4 Spiele davon habe ich auf der letzten BerlinCon kennengelernt. Ja. Das Einzige, was mir tatsächlich jetzt noch fehlt, wo ich einen totalen blinden Fleck habe, ist Morty's Horty Magic Shop.
Ja, das habe ich auch nicht gespielt, ja.
Das habe ich nicht gespielt und es ist tatsächlich auch bei mir so sehr durchgerutscht, dass ich das erst bei in der Vorbesprechung der Spiel des Jahres Nominierung bei verschiedenen Podcasts und auch zum ersten Mal gehört habe und überhaupt nicht wusste, wovon die reden.
Ja, verstehe ich. Ja. Ja, bei den anderen, die kann ich mal aufzählen, da gab es Artengarten, Frosted Blooms, Grundstein von Metropolis, Tech Team, Rebirth, Moon Colony, Bloodbath und Bossfighter QR. Das ist die Kennerspiel-Longlist mit den Nominierungen von Rebirth, Moon Colony, Bloodbath und Bossfighter QR. Und da weiß ich jetzt nicht, ob es guter oder schlechter Geschmack ist, aber auf der Liste hatte ich tatsächlich ganz viele Spiele hier auf dem Schreibtisch. Und nur eins davon hat es logischerweise zu uns geschafft, sonst wäre nämlich auch bei uns. Sonst wäre ich mit tatsächlich 3 Spielen vertreten gewesen, kann ich sagen. Ihr könnt euch ausdenken, welche das sind.
Ja.
Aber ganz, ganz wild tatsächlich, ganz wild.
Ich kann auf jeden Fall sagen, also ich habe jetzt auf dieser Liste, ich habe Grundstein von Metropolis und Frosted Blooms habe ich noch nicht gespielt. Ansonsten, ich mag alle Spiele. Aber tatsächlich, ich kann mich auch noch an eins dieser Spiele erinnern, das du mir letzten Dezember gezeigt hast und wo wir ganz klar sagen müssen, ich glaube, so ein bisschen haben wir es uns einfach nicht getraut zu machen. Umso besser.
Ja, nicht getraut. Getraut schon, aber es haben halt die Umstände. Also, es gibt ja immer viele Umstände, wo man was absagt. Ne?
Ja.
Nicht jeder dieser Umstände des Absagens hat was mit, finde ich doof zu tun. Manchmal sind es Stückzahlen, Preise, ja. Vertragsdetails oder so. Da gibt es ja x-tausend Gründe, warum man was nicht macht. Ob man das gut oder schlecht findet, ob man das einschränken kann, das ist ja, wie gesagt, auch immer ganz schwierig. Aber das ist schon, ich musste schon sehr viel schmunzeln, als ich diese Liste gelesen habe, weil es halt so viele waren. Also schon lustig.
Ich weiß auf jeden Fall, bei mindestens einer Sache hatten wir überlegt und haben gedacht, wir können aber nicht das Risiko eingehen, so viele Spiele davon produzieren zu lassen. Und im Nachhinein aber total toll zu sehen, dass ich glaube, bei mindestens einem hatten wir aber auch gesagt, das ist so ein typisches Kennerspiel des Jahres.
Ja.
Und es ist zumindest cool zu sehen, dass es da der Riecher richtig war. Ja.
Aber also das habe ich ja bei einem anderen Spiel auch gesagt, was wir uns gerade angucken, was wir noch nicht. Also schauen wir mal.
Genau. Und jetzt eine Kategorie, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da total raus, weil mein Kind ist jetzt 8 und spielt mit mir auch Rebirth und Moon Colony, Bloodbath und Toy Battle und andere Spiele und so. Deswegen bin ich bei Kinderspielen, bin ich dieses Jahr total raus. Ich kenne kein einziges, aber der Fairness halber noch gesagt, auf der Longlist sind noch Boo Party, Die Insel der Mookies, Verflixt, Verzaubert, Kleiner Stinker, Magisches Spiel und Paleolino und nominiert sind Boo Party, Insel der Mookies und Verflixt Verzaubert. Außer Paleolino, bei dem ich ableiten kann, dass es eine Kinderversion von Paleo ist, ist es aber tatsächlich gar nicht mehr meine Kategorie.
Nee, bei mir das, also eigentlich schon, also ich habe, als ich das Video gesehen habe, beschäftige mich lustigerweise auch nicht mal so, mein Sohn steht mehr so auf, ist schon im Toy Battle Territory, sag ich mal.
Ja.
Und Cozy Stickerville habe ich auch mit ihm gespielt. Aber gab schon ein paar coole Sachen dabei. Also ich fand das Kleiner Stinker, fand ich total spannend. Ich fand das Magische Spiegel, muss es mal nochmal angucken, vielleicht erwische ich noch. Ich habe ja noch ein zweites Kind, schauen wir mal, ob ich da nochmal zuschlagen kann. Aber fand ich schon gut.
Ich finde ja tatsächlich, wenn die Spiel des Jahres Jury ihre Longlisten rausgibt, es gab ein paar Jahre, wo ich wirklich am dankbarsten für die Kinderspielliste war, weil ich immer dachte, was auf der Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres Liste steht, 95% der Spiele kenne ich eh, aber die Kinderspielliste, die hat mir immer sehr geholfen, weil ich auf dem Territorium immer sehr verloren war und die habe ich mir dann immer alle gekauft und die waren auch alle gut. Da war ich immer gut dankbar. Naja, jetzt brauche ich sie leider auch nicht mehr. Genau, ich weiß auf jeden Fall, es waren ganz, ganz viele, waren im Frosted Games Büro in Bayreuth. Da könnt ihr auch noch mal gucken. Bei uns auf Social Media gibt es ein paar Videos, wie alle am Jubeln sind, als Rebirth genannt wird. Ähnlich wie es letztes Jahr bei Endeavor die Tiefsee war, bloß diesmal tatsächlich noch mal eine Menge mehr Leute. Also ich habe jetzt gesehen, selbst hintersten in der dritten Reihe saßen noch ein paar.
Ja, aber ich kann dir eins sagen, also das ist, ich bin ja immer noch irgendwie total durch den Wind, dass wir zweimal in Folge nominiert wurden. Aber ich konnte nicht schlafen 5 Tage lang. Also das war wirklich, je näher das gerückte, desto schlechter konnte ich schlafen. Das ist schon echt ein emotionales Wreck. Also die letzten 3 Tage war ich auch einfach durch. Zeitpunkt dieser Aufnahme, ich bin gestern irgendwie um 7:45 ins Bett und habe einfach geschlafen. Ich war durch. Also das ist so, ich weiß auch schon wieder, wie das wird, wenn ich jetzt in Berlin bin. Ich habe es letztes Mal auch so gemacht. Ich habe gesagt, ich gehe dahin und ich sage, ich klatsche dann für den anderen Gewinner. ich muss das machen, damit ich, aber ich habe immer im Hinterkopf, wir könnten aber vielleicht gewinnen. Ich halte unsere Chancen diesmal für nicht so hoch. aber ich würde mich freuen, weil das ist halt wieder, ist wieder so ein geiles Spiel. Es ist wieder so ein geiles Spiel. Deswegen weiß ich, dass wir nominiert sind deswegen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich mich da so im Mindset reingehe, dann weiß ich nicht. Also ich bin nicht so einer, der hingeht, wir gewinnen das, wir schaffen das, wir sind die Geilsten. Das, ich kann es nicht. Ne? Ich glaube, ich muss da für meinen Seelenheil sagen, ich freue mich, wenn wir gewinnen. Das wäre richtig geil. Aber ich bin auch nicht böse, wenn wir es nicht tun.
Ja. Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich kann jetzt mal auf meinen langjährigen Erfahrungsschatz zurückverweisen. Seitdem ich in der Brettspielbranche arbeite, habe ich nur in Verlagen gearbeitet, die jedes Mal zum Kennerspiel des Jahres nominiert wurden. Und bisher haben sie es auch immer gewonnen. Also von daher weiß ich nicht. Es wäre jetzt das erste Mal, dass das Kennerspiel des Jahres nicht.
Ich verstehe. Wenn man so Erfolg verweigert, ich verstehe das.
Ja, genau. Ja. Ja, genau. Das waren die Nominierungen. Also wir sind alle sehr ekstatisch. Meine E-Mail-Postfächer laufen schon wieder über seit vorgestern, vorvorgestern. Ja. Und jetzt fängt auch wieder die Arbeit an, die mit diesen ganzen Sachen zu tun haben. Ich kann schon mal so als, ich habe da heute Morgen, habe ich da noch mal eine Nachricht zu bekommen. Ich versuche das auch hinzukriegen. Am 20.06. ist in der Stadtbibliothek in Köln immer ein Spiel des Jahres Spieletag, den die Martina Fuchs von Fuchs und Bär organisiert. Ich versuche das dieses Jahr wieder einzurichten, dass ich wieder vor Ort bin und da dann Rebirth erkläre. Falls irgendwer die ganzen Spiele von den Nominierungs- und auch von der Longlist mal spielen möchte und sich von mir vielleicht Rebirth erklären möchte, kann man das Datum schon mal sich im Hinterkopf abspeichern.
Sehr schön. Ja, aber dann reden wir doch mal über was ganz anderes mit unserem neuesten aktuellen Segment Ben und Hesi spielen, wo wir einfach über Spiele reden. Ich habe gesagt, lass uns mal wieder über Spiele reden, die nicht von Frosted Games kommen, die einfach nur Spiele sind, die wir gespielt haben oder über die wir reden. So wie quasi mein altes Segment Ben spielt und du bist ja auch in tausenden Podcasts schon unterwegs gewesen und hast über Spiele gesprochen.
Ja.
Und ich habe mir heute mal was Schönes rausgesucht, für also quasi so einen Einstand, weil es ein Spiel ist, was so überhaupt gar nicht zu mir passt. Ich aber trotzdem sehr gerne spiele und jetzt gerade mit der Artemis-Mission wieder richtig Bock drauf hatte. Und das ist Leaving Earth. Leaving Earth ist, also ich weiß, da steht drauf, dass es ich glaube, das ist ein Solospiel.
Das ist ein Solospiel.
und es ist also in vielerlei Hinsicht, also es ist Mathe, das Spiel, und es ist gleichzeitig aber auch die beste und akkurateste, in meinem Kopf zumindest, Simulation von einer Weltraummission. Also ich habe das mir damals gekauft, ich habe da auch die Stations Expansion und alles und die Korrekturkarten und was es alles gab, war echt unfassbar schwer ranzukommen. Man musste die sich quasi handgeklöppelt aus dieser Manufaktur irgendwo in Kalifornien zuschicken lassen, dass man das gekriegt hat. Da geht's drum, dass man eine Weltraumagentur ist wie die NASA und Missionen ins Weltall macht. Man legt da so Karten aus, die dann auch den Weltraum darstellen. Und man plant dann in bester Manier und man erforscht unterschiedliche Raketen und Schubstufen und wie man da hinkommt und plant dann Flybys und so. Also richtig cool. Und man muss es aber halt ausrechnen. Man muss quasi rückrechnen. Also so wie man es richtig macht, wenn man bei der NASA ist. Man muss rückrechnen, wie viel Schub man benötigt, welche Raketen man benötigt und welche Manöver man fliegt, um dann eine Mission zu machen, wie die Landung eines Landers und wieder zurückholen oder einfach nur eine Sonde um Saturn oder eine Sonde nach Neptun schicken oder wie auch immer. Und ich finde das so unfassbar faszinierend und man hat da ein schönes, also man hat da so Stapel von Karten drauf, die so so Outcome, also ne, man versucht Tests zu fahren, wo unweigerlich sozusagen deine Raketen dann explodieren und deine einzelnen Systeme auch. Du hast also Life Support System, dein Reentry System, dein Shuttle, dein Zeug, also alles, was irgendwie dazugehört. Und du machst dann so einen ganz einfachen, baust einen Stapel und ziehst und hoffst dann sozusagen, dass du die Fails rausziehst, sodass, wenn du deinen richtigen Start machst, dann alles glatt läuft und dir nicht irgendwie Astronauten ums Leben kommen. Und das ist so irre thematisch, so unfassbar speziell, besonders, wie sie das gelöst haben. Ich fand das immer schade, dass das so ein extremer Nischen-Release ist, der das doch nie irgendwie weitergeschafft hat.
Ja, lass uns noch mal, ich liebe das Spiel. Ich habe es auch mit der ersten Erweiterung gespielt. Es gibt, glaube ich, zwei. Die zweite habe ich nicht mehr. Aber noch mal, um zu verdeutlichen, wie nischig das ist. Also, du hast schon gesagt, man muss das in so einer Manufaktur bestellen. Es ist tatsächlich so, das ist, glaube ich, von einem Typen und er verkauft das über den, ich glaube, über den Schmuckladen seiner Frau oder eigentlich kauft man
seines Vaters, glaube ich, ja.
Genau, man kann in dem Laden kann man irgendwie ganz viel so Perlen und solche Sachen oder Tonkrüge irgendwie sowas bestellen und dieses Spiel. Und wenn man das da bestellt, dann hat das eine Lieferzeit von irgendwas zwischen 2 Tagen und 8 Wochen. Je nachdem, ob der gerade Spiele hat oder ob der die noch produzieren muss. Und wenn die bei dir ankommen, dann kommen die in so einem Karton an mit einem Deckel. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass derselbe Karton, in dem sein Vater Glasperlen verschickt, ja, dass da dann so ein Aufkleber drüber ist mit dem Cover quasi. Ja. Und das musst du mit einem Messer aufschneiden.
Ja.
Und da drin ist dann halt dieses Material. Und da merkst du auch, das ist so Print on Demand. Aber schon gute Qualität. Also das ist schon hochwertig irgendwie.
Ja, ja, ja.
Aber das ist keine Massenproduktion. Das ist schon so, das ist so ein richtiges Autorenspiel, was vermutlich auch auf dem Massenmarkt keine Chance hätte.
Ich weiß es nicht. Ich habe neulich eine Schachtel gesehen, da hat jemand, ein Deutscher tatsächlich, so eine Custom Gamebox entwickelt, ne? Mhm. Auch in einem anderen Artstyle tatsächlich als das Spiel und hat es in eine ganz normale Schachtel gepackt sozusagen. Und ich bin ja fest davon überzeugt, dass man da was tun könnte, wenn man das, wenn man das wollte. Weil das grundsätzliche Spielprinzip jetzt nicht zu, also das ist nicht weit, so weit weg, aber du kriegst, also ich habe den schon mal versucht zu kontaktieren, tatsächlich, weil ich gedacht, Mensch, kann man das nicht mal releasen? Aber keine Chance.
Ja.
Keine Chance.
Und nochmal was, du hast das vorhin so in einem Nebensatz erwähnt, dass man da viel rechnen muss. Also nur damit man sich das mal vorstellt. Man muss dann nicht nur rechnen, man muss halt wirklich schriftlich rechnen, weil das kann man nicht im Kopf machen. Wenn man so eine Mission macht, eine Rakete. Und
da gibt es so ein Launch-Sheet. Also du kriegst richtig so ein kleines Mini-Excel-Sheet dabei, um dir zu helfen, diese Launch-Calculations zu machen. Du fühlst dich wirklich wie, weiß ich nicht, hast du den Hidden Figures gesehen mit der, die so eine Tafel steht und die Launch Trajectories und so berechnet. Ja. Also,
und du musst cool. Ja wirklich jeden einzelnen Schritt der Mission musst du da quasi in eine Zeile eintragen und immer die Masse und den Schub ausrechnen. Ja. Und dann hast du natürlich, wenn du eine Rakete hochschießt, dann muss die genug Schub haben, um ihre ganze Masse zu bewegen. Und wenn du dann aber einen Teil der Booster-Raketen abwirfst und neue Booster startest, die dann losfliegen, dann hat die Rakete ja eine andere Masse und braucht auch einen anderen Schub. Und die einzige Möglichkeit, das richtig auszurechnen, ist, indem du erstmal ausrechnest, was irgendwie an Schritt 20 auf dem Mars ankommen muss und dann schrittweise rückwärts rechnest.
Genau, was ich sagte, das ist das Coole.
Und das kannst du halt nicht im Kopf machen. Das musst du wirklich auf diesem Zettel eintragen. Und ich bin irgendwann dazu übergegangen und habe diesen Zettel gar nicht mehr benutzt, sondern habe mir dann DIN A4-Block hingelegt und habe mein eigenes System gemacht, das aufzuschreiben. Und wenn man das jetzt so anguckt, finde ja ich, wenn man sich so anguckt, wie jemand dieses Spiel spielt, dann sieht das so furchtbar dröge und langweilig aus, weil es nur Mathematik ist, aber das macht so einen Bock, wenn du das ausgerechnet hast.
Ja.
Und dann startest du diese Mission und diese unfassbar komplizierte Mission, die du gestartet hast, kommt am Ende einfach an. Das ist so ein geiles Gefühl.
Und das ist das, was ich sage, was das halt so ausmacht. Und ich bin wirklich, also jeder, der mich schon jemals, glaube ich, kennengelernt hat, weiß, ich bin kein, ja, also ich
Mathe
bin
der, geht nicht.
Der Blinde unter den Einäugigen, möchte man schon sagen, was Mathe angeht. Und ich habe da so viel Bock drauf.
Ja. Das ist schon ziemlich cool. Und ich ärgere mich gerade, ich habe das ausgeliehen, so eine Dauerausleihe. Eigentlich hätte ich jetzt auch mal wieder Bock, dieses Wochenende eine Runde zu spielen.
Siehst du mal. Und schon haben wir was erreicht. Jetzt erzählst du mal von deinem Hot Game.
Ja, ich gar nicht hot. Gar nicht hot. Total, also da muss ich kurz ausholen. Ich würde jetzt einmal kurz über Crimson Skies sprechen. Und zwar nicht die, in Anführungszeichen, neue Version von 2005, sondern die alte von 1998 von Faser. Ich weiß gar nicht, ob Faser noch existieren. Faser hat früher Battletech gemacht, so,
ja.
Kampfroboter. Das ist jetzt heute, glaube ich, bei Catalyst Games. Ah, bin mir ganz sicher.
Hairbrain Schemes, ja, genau. Ja. Mhm.
Und Crimson Skies ist ein Spiel, da geht es, es ist so ein Tabletop-Spiel, auch mit Hexfeldern, ähnlich wie Battletech. Da geht es um Luftkampf mit Doppeldeckern in einem alternativen 1930er Amerika, wo so verschiedene Gangs in der Luft sich bekämpfen und auf Zeppeline schießen und so. Das ist so ein bisschen so die Welt, weil da alles irgendwie nur über Flugzeuge läuft, ist so ein bisschen wie bei Captain Baloo, bloß etwas mehr auf Ernsthaftigkeit getrimmt. Und der Grund, warum ich jetzt gerade auf dieses Spiel komme, was halt irgendwie über ein Vierteljahrhundert alt ist, ich habe das damals, als ich junger Erwachsener war, vielleicht so 18, 19 oder so, habe ich das tatsächlich mal in so einem kleinen Spieleladen hier in Osnabrück gekauft. Und weil ich das total faszinierend fand. Und das habe ich damals auch ganz viel gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist kein mega gutes Spiel. Das ist auch überhaupt nicht gut gealtert. Kann ich gleich kurz sagen, warum. und eigentlich hatte ich das auch wieder verkauft. Aber jetzt war ich halt auf der Spieldoch. Und wirklich 5 Minuten vor Ende der Spieldoch haben die ganzen Händler einfach ihre alte Ware so richtig, richtig rausgeschleudert. Haben da einfach ein Post-it draufgeklebt, einen anderen Preis draufgeschrieben, weil die halt alle keine Lust hatten, das mit nach Hause wiederzunehmen. Es nimmt ja auch wieder Lagerplatz weg. Und da hat irgendwer so ein eingeschweißtes Crimson Skies gehabt für 10 Euro. Und dann habe ich gedacht, ach witzig, Nostalgie, ich nehme das nochmal mit. Und das habe ich jetzt nochmal wieder gespielt. Und das ist tatsächlich, also vom System her, das hat halt als Regelhefte irgendwie 4 oder 5 DIN A5 Hefte. Die Regeln sind furchtbar geschrieben und unglaublich umständlich und total lückenhaft. Und 90% dessen, was in diesen Heften steht, ist einfach nur Lore und Hintergrundgeschichte, weil die da so ein riesiges Universum drumherum aufgebaut haben. Da gab es auch Xbox- und PC-Spiele damals zu dieser ganzen Welt und Miniaturen und so. Hat sich aber nie etabliert, deswegen kennt man das heute vielleicht gar nicht mehr.
Wir wollen unsere Zuhörer ja vielleicht sogar ein bisschen schulen, ne? Also Faser, by the way, ist gegründet von Jordan Weissman 1980 und ist 2001, haben die aufgehört und der inoffizielle Nachfolger quasi, aber der Inhaber der meisten Lizenzen ist das Unternehmen, das Jordan Weissman dann gegründet hat, das sollte dir bekannt vorkommen, das heißt WizKids.
Yes.
Tatsächlich, also Jordan Weissman, also ist jetzt nicht mehr WizKids, ne? Aber der hat eben später, wie gesagt, Hairbrain Schemes, deswegen haben wir das gerade eben schon mal gesagt. Ich habe tatsächlich schon mal mit ihm zusammengearbeitet. Ich habe bei Pegasus damals Golem Arcana gemacht, 2015. Genau, und da habe ich tatsächlich mit Jordan Weissman zusammen auch gesprochen. Ich habe an der App mitgearbeitet, um die Deutsch zu lokalisieren. Und habe ja das Spiel betreut gehabt. Und tatsächlich wurden die ja mittlerweile übernommen, Herr Brand, 2018, von einem klitzekleinen schwedischen Publisher namens Paradox Interactive.
Yes, genau. Ja, kurz zurück zu Crimson Skies. Es ist das Material, was man von einem 1998er Tabletop-Spiel erwartet, das man für einen Zehner auf einer Messe kurz vor Ende kauft. es gibt keine Miniaturen, sondern so Pappaufsteller, die man zusammenstecken muss, die unfassbar schlecht funktionieren, sodass sie darin zerreißen. Die hat man dann so auf Aufstellern. Und man hat natürlich so Oldschool-Wargame-mäßig große Papierfaltpläne, auf die man schwere Dinge legen muss. Oder wenn man so ein cooler Wargamer ist wie ich, eine Plexiglasscheibe drüber legt. Dann spielt man so 2 bis 4 Flugzeuge, 1 gegen 1, also immer 2 Personen gegeneinander. Und man programmiert quasi gleichzeitig seine Züge. Und das erinnert so sehr stark an modernere Systeme, wie zum Beispiel das X-Wing-Miniaturenspiel, wo ich auch sage, ich mache eine Dreierkurve rechts oder so. Bloß, dass es halt bei Crimson Skies so sehr umständliche Schablonen gibt, die auch so ein bisschen aussehen wie eine Excel-Tabelle. Und da muss man dann gucken, kann mein Flugzeug überhaupt dieses Manöver machen? Ist es wendig genug? Passt meine Geschwindigkeit? Und dann deckt man quasi gleichzeitig auf, welche Manöver man macht. Und dann bewegen beide sich gleichzeitig. Und dann kann man entweder auf den anderen schießen oder nicht. Und das macht schon Bock. Es ist halt nur, wenn man das heute machen würde, dann würden mir 10 Möglichkeiten einfallen, dieses Spiel smoother und gestreamlighter zu machen, und dass es nicht so umständlich ist, wie es damals war. Und wenn man dann auf den anderen schießt, dann ist es tatsächlich so, man hat pro Flugzeug einen DIN A4 Bogen, den man sich vorher kopieren muss, wie in so einem Rollenspiel, wo man die Werte seines Piloten einträgt und die Werte des Flugzeugs. Unfassbar viele Informationen drauf. Das, was bei X-Wing dem Miniaturenspiel auf eine kleine Minikarte passt, ist da halt auf DIN A4 aufgeblasen. Und dann muss man natürlich endlos viel würfeln. Also ganz viel mit einem W10 muss man würfeln, um zu gucken, ob man trifft, wo man trifft, wie man trifft. Und da ist es dann aber tatsächlich recht witzig, weil man hat dann jedes Flugzeug hat so eine andere Silhouette, die aus ganz vielen kleinen Kästchen besteht. Und wenn man dann trifft, dann würfelt man aus, in welcher Reihe man trifft. Und jede Waffe hat so eine andere Schablone, die legt man dann auf das Flugzeug, was man trifft, drauf und füllt quasi die Kästchen aus.
Und das hört sich ja auch schon ein bisschen wild an, aber gut.
Das ist auch wild. Und dann füllt man quasi die Kästchen aus, die man trifft, und dann so kann man dann tatsächlich wenn man das dann schafft, dass man bei einem Flügel so einmal von hinten nach vorne komplett durchschießt, dann bricht der Flügel halt auch ab und dann hat man halt das Flugzeug direkt besiegt. Ansonsten kann man dann natürlich noch so, man kann den Tank treffen, man kann die Steuersysteme treffen, dann kann der andere halt vielleicht nicht mehr nach rechts fliegen, sondern nur noch links rum und so. Das ist schon ziemlich cool, das macht total viel Spaß, aber es ist halt auch, es ist umständlich, und in dem Moment, wo ich schieße, bin ich mindestens 4 Minuten am Würfeln, um zu gucken, wo ich treffe und wie ich treffe. Man kann das für den Nostalgiefaktor kann man das nochmal spielen, und das ist cool, und mich hat das total gefreut, und es war die 10 Euro mehr als wert. Ich werde das mit Sicherheit auch mal meinem Kind beibringen, der wird das auch total cool finden, aber es ist halt so gar nicht gut gealtert. Es ist so ein Kind seiner Zeit und wird genau deswegen auch in meinem Regal jetzt weiterstehen, und das werde ich jetzt nicht verkaufen, wie ich mein altes Crimson Sky verkauft habe.
Sehr gut.
Ja.
Ja, das war doch schön. Ich meine, das ist jetzt so ein schönes, also ich finde das mal ein cooles Segment, dass wir so ein bisschen über Spiele sprechen. Ich bin schon gespannt, was wir uns das nächste Mal einfallen lassen.
Ja.
Und jetzt bin ich aber mal gespannt, was die Melanie Riese zu 3D-Schachtel oder zu 3D-Rendern sagt. Hört euch das mal an. Es wird interessant.
Ja. Ich sitze jetzt hier mit der lieben Melanie Riese, und ich habe mir überlegt, ich möchte mal mit der Melanie über 3D-Render sprechen, was das überhaupt ist, wie die so entstehen, wofür man die benutzt. Ich weiß gar nicht, ob ihr, wenn ihr gerade zu Hause zuhört, ob ihr überhaupt gerade eine Vorstellung habt, wo man überall 3D-Render so bei Brettspielen sieht. Genau, dem wollen wir mal alles so auf den Grund gehen. Hallo Melanie.
Hallo Eli.
Apropos auf dem Grund gehen, hier ist gerade ein Hund hinter mir, der versucht, seinem Körbchen auf den Grund zu gehen. Ich hoffe, der hört jetzt gleich mal auf. So. Melanie, du machst unter anderem auch 3D-Render, aber so wie ich das bei dir in deinem Portfolio gesehen habe, hast du damit gar nicht bei Brettspielen angefangen, sondern wo ganz woanders. Magst du das mal erzählen?
Ja, gerne. Also bei mir hat alles angefangen mit einer Ausbildung in einer Druckerei als Mediengestalterin. Da hatte ich aber noch keine Berührungspunkte mit 3D. Das kam dann erst im Studium danach. IT und Design habe ich studiert und konnte 3D da auch noch in weiteren Projekten vertiefen. Und ab dann habe ich so etwa 10 Jahre als 3D-Artist gearbeitet im Bereich der Architekturvisualisierung. Und im Speziellen zuletzt auch vor allem Außendarstellung, Exterior.
Das heißt, wenn man irgendwo so Bauzeichnungen gesehen hat oder so Konzeptzeichnungen von irgendwelchen Gebäuden, die gebaut werden sollten, dann hast du sowas zum Beispiel gemacht.
Also das waren dann eher die Dinge, die die ArchitektInnen an uns geliefert haben. Und wir haben dann daraus dann eben die 3D-Darstellung gemacht. Und das, also es wurde dann immer fotorealistische Visualisierung genannt, weil das dann eben unser Fokus war, das möglichst fotorealistisch darzustellen, damit im besten Fall die Menschen, die das sich angucken, denken, das ist ein Foto. Und ja, in dem Fall ging es ja eben dann auch genau darum, Werbung oder möglichst verkaufsfördernde Bilder zu machen für Dinge, in dem Fall eben Gebäude und Wohnungen, die noch nicht gebaut sind, aber die dann schon aussehen wie echt.
Genau, da bin ich jetzt gerade auch in meine eigene Falle gegangen. Ich hatte gerade auch wieder diese Bauzeichnungen im Kopf. Aber nein, es ist ja am Ende, was du ablieferst, ist ja dann etwas, wo man im besten Fall denkt, es ist ein Foto. Das heißt, wenn da dann ein Baum vorsteht, dann sieht auch der Baum fotorealistisch aus.
Ja, genau. Manchmal war das auch ein Foto, was mit eingearbeitet wurde ins Rendering. Das macht noch die besten Ergebnisse, muss ich gestehen. Aber so haben wir natürlich auch in 3D gearbeitet. Ja, und da ging es dann, wie gesagt, so auch um den Fotorealismus, aber auch viel um die Bildgestaltung, um irgendwie zu versuchen, Emotionen zu vermitteln, Bildkomposition, aber dann auch Dinge wie Lichtstimmung und Storytelling mit in diese Bilder einzuarbeiten und gerade so im Exterior-Bereich dann bei mir, wie man auch die Natur und die Umgebung mit einbinden kann. Ich habe zuletzt auch viel Projekte in Norwegen gehabt, wo das natürlich dann auf schöne Art und Weise möglich war.
Ah ja, gerade so Einbindung in die Umgebung und so. Mhm. Ja. Okay, sehr cool. Und da geht's dann aber wahrscheinlich auch irgendwie drum, also du kriegst dann ja, in dem Bereich kriegst du dann ja wahrscheinlich so einen Grundriss von einem Haus und so Maße, sodass du die Maße des Hauses weißt. Aber dann sagt ja irgendwer auch, diese Wand soll nachher Beton sein und das hier soll nachher Glas sein und das hier ist verspiegeltes Glas, entspiegeltes Glas. Also du brauchst dann wahrscheinlich irgendwie ganz viele Infos für Oberflächen und Material und so. So stelle ich mir das gerade vor.
Ja, genau. Also früher haben wir die wirklichen Pläne von den ArchitektInnen bekommen und haben danach dann die Gebäude modelliert. Später konnten die mit ihren Programmen schon recht gute 3D-Modelle auch auswerfen, die dann sogar auch schon ein bisschen Materialien angelegt hatten. Und ja, aber wir haben dann diese Modelle noch aufgearbeitet und die ganzen Materialien, wie sie gewünscht waren, eben an die Oberflächen vergeben. Und ja, auch da der Punkt Fotorealismus, da muss man sich dann eben genau überlegen, wie oder in der Wirklichkeit Materialien sich anschauen, welche Eigenschaften weisen die so auf, um sie dann in 3D nachzubilden.
Okay, ja, das macht dann ja einen massiven Unterschied, ob das jetzt Beton ist oder gebürsteter Stahl oder Gras.
Genau, ja, genau.
Gras ist eine schöne Oberfläche. Ja, cool. Und jetzt machst du das aber gerade auch neuerdings im Brettspielbereich. Da wäre jetzt erstmal die Frage, was ist denn überhaupt so deine Verknüpfung zu Brettspielen?
Ja, also ich bin da jetzt so reingerutscht. Ich bin noch gar nicht allzu lang im Hobby-Brettspiele, vor allem im Bereich der Solo-Brettspiele viel unterwegs. Da auch mit einem Podcast, mit den Podcast-Kollegen Solo Manolo hattet ihr ja auch vor kurzem zu Gast. Wir haben den Podcast Mel und Manolo gemeinsam Solo. Und ja, und dann fing es jetzt, ich bin da so reingestolpert. Wie gesagt, ich bin jetzt selbstständig. Neben Grafikarbeiten mache ich auch 3D-Visualisierung für die Brettspielbranche.
Okay, da habe ich zum Beispiel gesehen, dass das Deckers von Deepprint, da hatte ich so ein paar, ja, 3D-Render vorher gesehen. Was ist denn der große Unterschied zwischen der 3D-Visualisierung eines Gebäudes und eines Brettspiels?
Die Größe. Also das fällt mir als erstes ein. Man arbeitet natürlich mit realistischen Maßen und Größen. aber ja, also so grundsätzlich, wie man so an die Sache rangeht, unterscheidet sich das gar nicht so groß. Ich bekomme natürlich auch Daten, die ich dann in 3D umsetze und überlege mir auch, wie soll das die Lichtsituation sein, wie soll die Kameraperspektive sein, zum Beispiel.
Bei so einem Gebäude ist ja aber natürlich schon irgendwie komplett geklärt, wo welche Oberfläche ist. Bei so einem Brettspiel musst du dir das dann ja irgendwie im 3D-Raum selber noch so zurechtlegen und ja, genau, dir irgendwie überlegen, wie das so zusammenspielt. Machst du dann so das komplette Material und legst das dann irgendwie so dahin? Oder überlegst du dir vorher, was du zeigen willst und machst dann wirklich nur eine Auswahl an Material, was du tatsächlich dann 3D renderst?
Also wenn nicht im Vorfeld schon irgendwie was abgesprochen ist, dass ich nur bestimmte Sachen zeigen sollte, dann würde ich auch nur diese Komponenten in 3D erstellen, die ich brauche. Aber generell gehe ich das so an, dass ich dann erstmal alle Komponenten umsetze. Also ich kriege die gleichen Daten, wie auch die Druckerei am Ende kriegt, also die Druckdaten. Das sind dann eben die Karten als PDF oder die Boards, die Schachtel und das, oder so Info, wie haben die Karten Line and Finish zum Beispiel. Und diese Bilddaten mappe ich dann eben auf die Objekte, die ich in 3D erstelle. Und oder wenn es Meeple noch gibt, dann kriege ich dazu auch die exakte Silhouette, kann die nachzeichnen und in 3D modellieren und eben welche Farbwerte das sind und welches Material, ob es jetzt Holz ist. Und ja, dann kommt es drauf an, wenn ich dann alle Komponenten habe, ob da auch schon mir irgendwie gesagt wurde, wie der Aufbau sein soll. Aber in der Regel habe ich ja dann auch die Spielregel dazu und kann mir angucken, wie ist der Spielaufbau. Also auch wenn man sich das Spiel zu Hause aufbaut, dann hangelt man sich ja auch genauso lang wie ich dann in 3D im Prinzip. Und ja, wenn das Spiel nicht ein zu umfangreiches ist, dann um jetzt erstmal so eine Szene auf dem Tisch dann aufzubauen, ich habe dann eben auch einen 3D-Tisch in der Szene stehen, dann mache ich meistens so ein paar erste Züge, um auch die Regel so zu verinnerlichen, und dann spiele ich im Prinzip zweihändig solo in 3D, um dann eben auch sicher zu gehen, dass da kein falscher Aufbau wäre dann. Oder wenn es jetzt ein umfangreicheres Spiel wäre, dann, also die Regel, dann ist es mir schon hilfreich, wenn man mir ein Foto zum Beispiel von einer Partie mit einem Prototypen schickt, dann kann ich das so genau nachbauen. Das spart ein bisschen Zeit, aber wir spielen ja auch alle gerne, also habe ich auch Vergnügen bei. Ja.
Okay. Und jetzt stelle ich mir das gerade so vor, also wie so ein Pappmarker so aussieht. Ich schließe mal gerade die Augen und stelle mir das vor, so ein runder Pappmarker, den man so auspöppelt, keine Ahnung, Münze in irgendeinem Brettspiel. Das heißt, da würdest du dann quasi einen Kreis als Fläche generieren und dem dann eine bestimmte Höhe geben, je nachdem, was man dir gesagt hat, wie viel Millimeter dick Marker ist. Und die sind dann ja oben meistens so ausgestanzt, dass die oben so ein kleines bisschen abgerundet sind am Rand, aber unten nicht. Und dann würdest du da oben drauf quasi dann den Druck drauf mappen und würdest dann aber noch das Material, die Oberfläche so ein bisschen bearbeiten, je nachdem, ob das jetzt glänzend ist oder ob das matt ist oder ob das halt so diese Struktur von diesem Line-Finish hat. Das wäre so das, was du machen würdest, um einen so ein Pappmarker quasi zu machen.
Genau, da gibt es natürlich Methoden, wie man viele auf einmal mit einem Abwasch, sage ich mal, so erstellen kann. Aber ja, da beweist du schon ein gutes Auge für. Also man muss sich die Objekte dann wirklich ja genau angucken, dass du sagst, oben eben runder als unten. An sowas alles muss ich dann eben denken. Und auch zum Beispiel die Seiten dieses Standsbogenobjekts dann. Da sieht man ja auch so ein bisschen so die Papplagen. Auch so ein Material vergebe ich dann den Seiten und eben unten und oben. Und wie du sagst, unten ist es nicht abgerundet. Das ist auch so ein Punkt, den man als 3D-Artist als allererstes lernt. Irgendwie kein Objekt in der realen Welt weist komplett 90-Grad-Kanten auf. Also egal, ob es handgemacht ist oder organisch, nichts hat einen rechtwinkligen hat eine rechtwinklige Kante in der Realität. Und so rundet man einfach alles ein bisschen immer ab. Weil das ist dann auch schnell, wo man 3D-Renderings entlarven kann, wenn das so spitze Kanten sind, die es halt in der Realität nicht gibt und das Licht sich dann nicht dann richtig physikalisch bricht. Und so fliegt man dann schnell auf. Und da habe ich dann auch bei solchen Seiten eine kleine Abrundung.
Ach, witzig. Okay.
Und die Materialien, die, ich hoffe, ich werde nicht zu technisch, aber die Materialien haben dann eben auch so verschiedene Ebenen, kann man sich vorstellen, wo dann eben die Bilddatei drauf liegt, aber auch dann eben eine Struktur aufweist. Und wie reflektierend ist das Material und wie matt, solche Sachen.
Okay, spannend. Und jetzt bin ich mir, jetzt gehe ich mal gerade so ein bisschen unseren Produktkatalog durch. Wenn man was mit vielen Karten hat, was ist denn so die Tiefe einer normalen Karte? Wie hoch ist eine normale Karte? Da habe ich gerade gar keine Vorstellung. Das ist ja wesentlich weniger als ein Millimeter.
Ja, da entlarvst du mich jetzt, weil ich das in echt gar nicht weiß. Aber bei solchen Dingen gebe ich im Programm auch ein bisschen mehr Dicke, damit es auch guten Schatten wirft, weil auch das ist so ein Element, wenn du keinen Schatten siehst, dann kann irgendwas auch nicht stimmen, dann ist es fake, so wirkt es oft. Und da gebe ich dann eben ein bisschen mehr Dicke oder ich lasse auch häufig mal, wenn ich einen Stapel Karten habe, dazwischen Luft zwischen den einzelnen Objekten, die liegen nicht plan auf. In der Realität hat man natürlich auch so ein bisschen durch das Material so ein bisschen Wölbung oder so mit drin. Aber auch bei mir ist da Luft zwischen und damit da auch ein bisschen Schatten entstehen kann.
Okay, das heißt, es ist also keine hundertprozentige 1:1 Nachbildung, was man da macht, sondern es ist etwas, was nachher aussieht oder was nachher, also was so zusammengebaut ist, dass es nachher den Eindruck oder die Optik einer perfekten fotorealistischen Situation ergibt.
Ja, also was die Dicke angeht und schon, aber sonst stimmen dann eben die anderen Maße korrekt überein.
Okay, cool. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, es gibt diese eine Form. Ich nenne die jetzt immer so diese unregelmäßigen Kristalle. Ich weiß nicht, ob du die gerade kennst.
Ja.
Bei Star Trek Captain's Chair zum Beispiel haben wir das so als wie heißt das denn jetzt, der Treibstoff? Dilithium. So solche pinken kleinen Kristalle, die so eine total nicht beschreibbare Form haben. Weißt du, welche ich meine?
Ja, mir fällt gerade auch der Name dazu nicht ein, aber ich habe da auch, das hatte ich mir mal als Ziel gesetzt, umzusetzen. Habe ich mich gefragt, schaffe ich das irgendwie in 3D nachzubauen und gerade mit dem Material dieser Transparenz da drin. Das soll dann aber auch so wie Plastik und nicht wie Glas zum Beispiel. Und ich habe es irgendwie doch hingekriegt, aber man muss so ein Objekt dann immer mal in verschiedenen Lichtsituationen nochmal ausprobieren, dass das vom Material her passt. Das war die größte Herausforderung eigentlich. Aber diese Form, wenn man sich dann da so Fotos auch ins Programm reinlegt, dann kann man da doch immer so die einzelnen Perspektiven gut nachbauen und dann ergibt es auch das Ganze als Modell. Also das geht dann auch.
Okay. Und stimmt, jetzt fällt mir gerade auf, der Unterschied zwischen Glas und Plastik in so einem Programm, gibt's für sowas immer so Voreinstellungen oder gibt's da nur so die Funktion, mach es mal durchsichtig und dann gibt's 1000 Regler, an denen du regeln musst, um die perfekte Optik zu haben?
Das gibt's schon, also viele Einstellungsmöglichkeiten. Aber je länger man dann eben mit 3D arbeitet, umso mehr baut man sich dann selber auch eine Library an Assets auf und damit es auch wirtschaftlich bleibt, verwendet man dann eben auch Dinge wieder. So spart das dann eben Zeit und wenn man es einmal so geschafft hat einzustellen, dann kann man das natürlich weiterhin nutzen und darauf aufbauen. Es gibt aber auch viele Artists, die ihre Kreationen eben zur Verfügung stellen, sodass man sich auch Modelle oder Texturen, Materialien kaufen kann.
Ja, es ist aber ja wahrscheinlich ist ja sowas wie, wie Holz oder farbiges Holz, da wird es ja wahrscheinlich viele Bibliotheken geben, auf die man sich auch so berufen kann, gerade was so Holzmaserung und so angeht, stelle ich mir gerade vor.
Ja, da gibt es auch coole Möglichkeiten, wie man so Holzmaserung ohne eine Textur an sich nachstellen kann, also wirklich auch mit so Mustern, Neues, so, also innerhalb des Programms so wirbelt, das kann man dann alles erstellen. Da muss man auch ein bisschen mit rumspielen und bis man zufrieden ist. Das ist dann eben auch gut, wenn man sehr hochauflösende Objekte braucht, in einer hochauflösenden, wenn das Rendering dann eben so groß sein soll. Weil wenn du sobald du eine Bilddatei nutzt als Textur, hast du dann irgendwann das Problem, wenn du zu nah rangehst, dass es dann eben schon bald mal pixelig wird oder so. Das hat dann den Vorteil, wenn man auf Texturen an sich verzichten kann und nur das Material ohne Bilddatei nutzen kann.
Ah ja, tatsächlich. Ja, spannend. Ja, das kenne ich natürlich aus dem Druckbereich ganz viel.
Ja.
Dass auch Vektorgrafiken dann natürlich immer wesentlich besser sind, weil man sie unendlich skalieren kann als einfach ein Foto.
Genau.
Ja. Okay, jetzt habe ich aber auch noch gesehen, so in den letzten Jahren hat sich da auch, glaube ich, irgendwie ganz viel technisch auch so getan, gerade in der Brettspielszene. Also vermutlich hat sich gar nicht so viel in der Technik verändert, aber die Brettspielszene hat, glaube ich, 3D-Render so ein bisschen für sich entdeckt, weil so lange kenne ich das noch gar nicht. Ich glaube, das kam hauptsächlich so ein bisschen getrieben durch Kickstarter-Kampagnen, wo halt das Anliegen ist, zu einem möglichst frühen Zeitpunkt, wo noch gar kein Spielmaterial existiert, extrem hochwertige Bilder von dem Spielmaterial schon zeigen zu können, damit man sich das gut vorstellen kann. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das von da so ein kleines bisschen auch so in die konventionellere Brettspielproduktion rübergeschwappt ist, dass das jetzt auch Verlage tatsächlich auch frühzeitig schon nutzen. Ist das, sehe ich das richtig? Oder? Ja,
das kann gut sein, ja. Also was so am häufigsten vorkommt, sind ja wahrscheinlich noch die auf den Schachtelrückseiten, so einmal die Spielszene, so ein Überblick über die Komponenten. Aber genau, gerade so im Crowdfunding-Bereich, da haben die meisten Kampagnen, wenn sie so den Blick in die Box zeigen, wirklich ja alle Komponenten aufgereiht und das sind jetzt manchmal auch oder meistens auch 3D-Objekte. Genau, und bei mir, was ich jetzt so für Aufträge schon bekommen habe, da habe ich vor allem eher Marketingbilder gemacht, was dann eben für Vorankündigungen genutzt wurde. Und das macht mir dann auch besonders viel Spaß. Da kann ich so genau das anwenden, was ich so aus der Architektur gelernt habe. Also was ich meinte mit dem, also einmal natürlich der Fotorealismus, was in so einem Bild immer noch, wenn es aussehen soll wie ein Foto, wichtiger ist, als wenn man jetzt vielleicht nur die Komponenten so zeigt. Und eben so Bildkomposition und Storytelling. Und da versuche ich dann auch mal was Thematisches mir so aus dem Spiel rauszusuchen und das irgendwie mit aufzugreifen. Und in der Szene abzubilden, so als Beispiel, wenn es um Wein und Käse geht, dass ich dann Wein und Käse irgendwie mit in die Szene bringe. Ja, ja. Oder das Ganze dann auch rustikaler gestalte. So einen Anspruch habe ich da dabei. Genau, und im Crowdfunding-Bereich, was mir jetzt auch immer mehr auffällt, sind es auch Animationen, wo dann auch mal das Spiel einmal so aufgebaut wird in einer Animation und vielleicht noch ein bisschen Erklärung dazu, wie es sich spielt.
Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, mit was für Programmen du so arbeitest, aber wahrscheinlich, dass die Programme, in denen du einzelne Bilder rausrenderst, sind vermutlich auch dieselben Programme, in denen man dann nachher Animationen machen würde oder könnte.
Ja, genau. Ja, also ich arbeite jetzt mit Blender. Das wird in der Branche wahrscheinlich auch am weitesten verbreitet sein. Ich habe aber vorher diese 10 Jahre mit 3ds Max gearbeitet. Wovon ich immer noch sehr viele Funktionen vermisse, aber preislich ist das ein großer Unterschied. Also Blender ist free für alle, ob man damit kommerziell arbeitet oder nicht. Das ist eine super tolle Sache. Und es wurde auch immer besser in den letzten Jahren und soweit bin ich damit auch zufrieden. Und es kann eben auch, Animationen kann man damit eben auch wunderbar machen.
Ja, ich kenne Blender tatsächlich von früher noch. Da haben viele Leute tatsächlich auch Video, also so Kurzfilme und so mitgemacht, gerade so im Studentenbereich. Für so Medienkunstfestival und so kamen viele, viele 3D-Animationen, die so ein bisschen in Richtung Pixar gingen. Mhm. Pixar-Filme, die dann mit Blender gemacht waren. Das hat sich so als Open-Source-Programm tatsächlich auch ganz gut etabliert.
Sogar der Kinofilm Flow wurde komplett mit Blender gemacht und dann auch noch auf die ressourcensparende Art des Renderns. Also da gibt es zwei Render-Engines eingebaut, die man auswählen kann. Und das ist sehr beeindruckend, was damit erzielt werden konnte.
Ja, sehr cool. Also alle, die jetzt irgendwie zu Hause denken, oh, vielleicht will ich mich auch mal mit 3D-Rendering auseinandersetzen, einfach mal Blender runterladen und mal reingucken. Genau. Ich habe das auch mal gemacht. Ich verstehe, was da in der Theorie passieren würde, wenn ich es könnte, aber ich weiß nicht mal die Grundsätze, wie man, also nicht mal die Grundlagen, wie man mit dem Programm anfängt zu arbeiten. Werde ich mich vielleicht irgendwann mal reinfuchsen für kleinere Sachen. Ja, das ist schon mal sehr cool. Ich habe jetzt auf jeden Fall auch gesehen, also die 3D-Render, die du gemacht hast, die man auch auf deiner Homepage irgendwie so im Portfolio sehen kann. Wenn ich es nicht wüsste, würde ich tatsächlich bei vielen davon auch ausgehen, dass das einfach ein Foto ist, weil du ja dann Spiele auch so auf einem Tisch drapierst, wie sie dann tatsächlich in einem Wohnzimmer auch zu sehen wären, inklusive hinten im Hintergrund so eine Lichtquelle, wo eine Gardine vorhängt. Also du hast ja so richtige Wohnzimmer- oder Spielzimmersituationen. Das geht schon sehr in so eine Richtung, dass man denkt, das ist jetzt hier kein konstruiertes Marketing-Ding, sondern das ist halt tatsächlich einfach ein Foto von einer Spielszene.
Ja, wenn du sagst, es wirkt wie ein Foto, das ist für mich natürlich immer das beste Kompliment. Dankeschön. Das ist mein Ziel.
Ja, ich habe das auch, weil das halt in der Brettspielszene noch nicht so etabliert ist und das auch noch gar nicht so viele Leute machen oder Verlage benutzen, habe ich auch schon häufig schon mal bei Boardgame Geek oder so Leute gesehen, die so ein bisschen sauer waren und meinten, warum gibt's denn noch keine Rezension zu dem Spiel? Das Spiel ist doch schon fertig. Und dann muss man immer dazu sagen, so nein, das ist noch nicht fertig. Das ist eine Grafik, das ist kein Foto.
Ja. Ja, um dann Verwirrung entgegenzuwirken, wäre es natürlich auch immer gut, wenn ein Rendering dran steht. Aber am besten sieht man erst das Bild und dann liest man das Wort Rendering.
Ja. Genau, ich kenne jetzt, also man kennt ja so Namen aus der deutschen Brettspielszene, wenn es um Illustrationen geht oder auch so international, wenn es um Illustrationen geht. Jetzt tatsächlich in Deutschland, wenn es um 3D-Rendering geht, da würde mir Andreas Resch einfallen, der das irgendwie professionell macht. Und dann fällst du mir noch ein und dann wird's auch schon dünn. Also das ist, glaube ich, in der deutschen Brettspielszene noch gar nicht so stark genutzt, oder?
Ja, ich kenne, muss ich auch sagen, persönlich niemand anderen in dem Feld. Aber es gibt ja auch neben Blender auch noch andere Tools, die in Verlagen mehr genutzt werden, womit sich auch einfacher, gerade so Komponenten, einzelne Komponenten gut erstellen lassen. Und dann wird da dann versteht das sicherlich verlagsintern, dann wird da auch niemand gecredited, denke ich. Und ja, aber mit den Tools habe ich auch noch keine Erfahrung.
Ja, ich muss aber tatsächlich sagen, ich sehe sehr häufig so solche verlagsinternen 3D-Renderings auch auf der Rückseite von Spieleschachteln. Also auch bei unseren Spielen sind viele 3D-Render drauf, die dann halt vom Originalverlag, wenn wir was lokalisieren, einfach zur Verfügung gestellt werden im Zuge der Druckdaten. Das existiert natürlich schon sehr, sehr lange, aber so tatsächlich dieses fotorealistische Rendern auch mit fotorealistischer Darstellung des Materials, so wie du es zum Beispiel machst, ist dann, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte. Also das gibt es jetzt, glaube ich, auch bei deutschen Verlagen noch nicht so viel.
Ja, also wenn jemand zuhört und dieselben Dinge macht, freue ich mich auch, um da mal in Kontakt zu treten. Ich bin immer gerne für Tipps und Feedback zu haben.
Ja, gerne meldet euch bei Melanie. Wenn man sich bei dir melden möchte, also wo findet man dich denn überhaupt im Internet? Sowohl deinen Podcast als auch dich als freischaffende Person?
Ja, also mein Portfolio und meine berufliche Identität im Prinzip findet man unter melanieriese.de. Ansonsten den großen Überblick gibt es auf schnutenmail.de. Das ist dann eben mein Nick im Internet, worüber man dann auch unseren Podcast findet, Mel und Manolo. Unter dem Namen bin ich bei Instagram, auch wenn ich da nicht allzu aktiv bin. Aber ja, so kommt man an mich ran.
Super. Den Podcast mit dir und Solo Manolo kann ich natürlich auch total empfehlen, falls man sich für Solo-Content interessiert. Also Solo-Brettspiel-Content ist das ist auf jeden Fall sehr cool.
Danke.
Ansonsten, ich habe, du bist noch mal kurz zu dir als Person. Du kommst eigentlich, aber hobbymäßig eher aus dem Videospielbereich, ne? Das
richtig.
Habe ich noch richtig im Kopf. Ich kenne dich nämlich eigentlich aus einer Videospiel-Community bei Insert Moin, wo du irgendwann mal sehr spontan in diesen Brettspiel-Channel reingekommen bist und dich plötzlich für Brettspiele interessiert hast. Und innerhalb eines, ich glaube, 3/4 Jahres warst du plötzlich die Person, die zu Hause ganz viele Solo-Brettspiele stehen hat und Arche Nova 3-mal am Tag Solo hintereinander spielt, plötzlich einen Solo-Podcast aufmacht. Also ja. Das Hobby hat dich schnell überrascht, kann das sein?
Oh ja, auf jeden Fall. Das war ein Tempo, das kann man sich nicht vorstellen. Und deshalb vergesse ich auch manchmal immer, dass ich noch gar nicht so lange dabei bin. Aber das ging so rasend schnell, das war. Aber auch durch all die lieben Menschen, die ich so schnell kennengelernt habe oder die ich schon vorher kannte, wie auch den Krimi-Master, den Steff Kessler, der mich dann auch noch in die Spielbox gebracht hat und so. So kamen dann ganz viele Dinge zusammen.
Ja, und ich erinnere mich, als ich 2024 in Essen bei Frosted Games mein Bewerbungsgespräch hatte, bei ja, Rosa und bei Ben, da habe ich eine halbe Stunde vorher habe ich noch mit dir, was haben wir denn gespielt? Wir haben Bombusters zusammen ja. gespielt. Und ja. dann habe ich dich bei Frosted Games abgesetzt, weil du da nämlich bei Stefan Kessler beim Pressetermin mitgegangen bist.
Genau. Und letztes Jahr hatten wir den Termin bei dir.
Ja, genau, ich erinnere mich, ja. letztes Jahr saß du dann bei mir. Genau, die Brettspielszene ist auf jeden Fall sehr klein.
Das genau. ist wahr.
Ja, sehr schön. Dann auf jeden Fall sage ich nochmal willkommen in der Brettspielszene.
Danke.
Ich habe jetzt auf meinem Backlogged-Account habe ich aber gesehen, du bist den Videospielen jetzt nicht ganz untreu gewesen. Mir wurde angezeigt, ja. dass du gerade Zeit in dem Pokémon-Spiel verbringst. Wie heißt das?
Ja, Pokémon? Pokopia. Das habe ich schon wieder abgelegt. Jetzt bin ich nostalgiemäßig wieder in Final Fantasy X eingetaucht.
Ah ja.
Ausgelöst durch eine Japan-Reise. Die ganze, also da wurden meine Videospiel Punkte wieder getriggert, das muss ich gestehen.
Okay. Ja, sehr, sehr cool. Final Fantasy X muss ich auch noch mal wieder durchspielen. Das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Perfekt. Melanie, ich danke dir für diesen kurzen Einblick in diese Arbeit. Für alle, die das jetzt irgendwie zu Hause gehört haben und gar nicht so genau wissen, 3D-Render, Fotorealismus, was soll das denn? Guckt doch mal unter anderem bei Melanie Riese auf der im Portfolio nach und schaut euch mal die Bilder an. Oder guckt mal im Internet, was der Andreas Resch macht. Nochmal kleiner Shoutout. Der hat das nämlich, der macht nämlich auch ganz tolle fotorealistische 3D-Render. Da habt ihr mit Sicherheit schon mal welche von gesehen und vielleicht seid ihr auch schon mal drauf reingefallen und hattet gedacht, dass das Fotos sein. Ja.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ich hier darüber sprechen konnte und das Interesse hat mich sehr gefreut.
Ja, gerne. Wir suchen immer schönen Input für unseren Podcast. Super. Dann vielen Dank und spiel schön weiter.
Tschüss.
Tschüss.
So, Mensch, das war spannend.
Ja, auch ein relativ ungewöhnliches Thema eigentlich, weil das noch gar nicht so stark in den Köpfen der Leute ist, in Deutschland vor allem, glaube ich, eher so im Kickstarter-Bereich.
Ja. Naja, weil es halt auch, also weil es halt auch was ist, was man halt sieht und für gegeben annimmt und nicht versteht, dass da was dahinter steckt. Ne?
Genau.
Ja, das war's schon wieder. Mensch, wir haben schon viel zu lange gemacht. Und ihr hört uns oder seht uns auf alle Fälle, ist immer nur alle 2 Wochen, denn die Woche drauf gibt es wieder unser WKW-Update live auf YouTube. Also wenn ihr wissen wollt, wo unsere Spiele stehen, wie der Status ist und vor allem Fragen stellen wollt, dann ist das der perfekte Zeitpunkt. Ich möchte sagen, das ist irgendwie das dritte Mal in Folge, dass ich wahrscheinlich nicht da bin, weil ich bin ja auf der UK Games Expo. Also wir werden es wahrscheinlich wieder aufzeichnen. Das ist ein weirdes Jahr, sage ich mal ganz kurz. Mit diesen ganzen komischen Freitagen ist entweder Feiertag, Brückentag oder sonst irgendwas anderes.
Ja, der Mai ist aber
schon Anfang des Jahres. Das wurde schon gesagt, dass das diesmal lustig wird in diesem Jahr. Aber ihr werdet mich wiedersehen. Keine Ahnung. Ich bin auf alle Fälle, vielleicht bin ich im Flugzeug ich bin noch am Flughafen dann wahrscheinlich. Gucken wir mal. Und dann schaue ich mit rein. Und wenn nicht, dann gibt es sicherlich wieder die coole Kombi aus Fabian und Vince. Da baue ich drauf. Genau.
Ansonsten findet ihr uns eigentlich auf allen gängigen sozialen Medien unter @frostedgames und auch auf unserem WhatsApp-Kanal unter whatsapp.frostedgames.de. Natürlich auch unserem YouTube-Kanal, wo ihr immer wieder neue Unboxing-Let's Plays von Corby und seinem Versagen sehen könnt unter youtube.frostedgames.de. Eine super coole Community mit einem echt großen Mehrwert, weil es da ganz viel um unsere Spiele, um unsere Community, um alles, was mit Frosted Games zu tun hat, Regelfragen, etc. Easy auf unserem Discord. Wenn ihr da drauf kommen wollt, der einfachste Weg ist über discord.frostedgames.de, unseren Newsletter, der einmal die Woche kommt und ganz viele Infos für euch bringt, gibt es unter newsletter.frostedgames.de. Und natürlich, wenn ihr was kaufen wollt, guckt in unserem Shop vorbei unter shop.frostedgames.de.
Was? Wir verkaufen was?
Wir verkaufen
was. Du lügst doch.
Ja. Perlen und Tontöpfe. Nein, wir haben natürlich alle unsere Spiele bei uns im Shop auf unserer Homepage verfügbar.
Genau. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Spielt was Schönes. Ciao.
Bis dann. Ciao.